Ich folge meinem Traum von einem Europa der Zukunft. Ich spreche mit Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst. Was mich besonders interessiert, ist das, was uns zu Menschen macht. Unsere Kreativität, Spiritualität und Sexualität. Ich heiße Gabriel Diakowski und das ist die Geschichte unserer Zukunft.
Links eher offen zu Fremden, offen zu Neuen und rechts vorsichtig. Pass mal auf, es ist gefährlich. Und beide Seiten haben recht. Das ist das Problem.
Das ist Dr. Martin Fieder. Er ist Biologe und evolutionärer Anthropologe an der Universität Wien. Martin Fieder erforscht unsere menschliche Verhaltensgenetik, unter anderem Status und Reproduktion, Migration oder auch die Evolution von Religion. Diese Kombination könnte einer Geschichte unserer Zukunft völlig neue Impulse geben. Martin Fieder. Sie sind Anthropologe. Mhm. Das heißt, Sie beschäftigen sich mit dem Menschsein.
Ja.
Was ist der Mensch?
Der Mensch ist, ich bin evolutionärer Anthropologe, das heißt, wir beschäftigen uns mit dem biologischen Teil der Menschheit oder des Menschseins. Und der Mensch ist primär mal, würde ich sagen, ein Produkt unserer Evolution.
Aber jetzt haben Sie sich ein bisschen herumgestohlen.
Das würde ich mal die primäre Definition, also nicht sehr philosophisch, aber durchaus, also würde ich mal sagen, ist
definitiv. Also ein Produkt ist ein Erzeugnis.
Ein Erzeugnis, Evolution.
Das Erzeugnis eines Prozesses.
Genau, so ist es. Und den Prozess nennt man Evolution, mittlerweile seit 4 Milliarden Jahren, von einfachen Einzellern bis hin zu Fröschen, wenn Sie so wollen, Säugetieren und dann hin zum Menschen, Primaten und dann zum Menschen.
Das ist jetzt eine biologische Perspektive.
Ja.
Gibt es in der Anthropologie auch noch andere Perspektiven?
In der evolutionären Anthropologie nicht. Dann müssten Sie wahrscheinlich die Kultur- und Sozialanthropologie fragen, die haben gänzlich andere Perspektiven als wir. Und das sind wir durchaus, also ist durchaus ein konfliktträchtiges Feld. In der evolutionären Anthropologie ist die Perspektive aus der Evolution, aus der Biologie heraus.
Worin bestehen die Konflikte?
Die Konflikte bestehen daraus einfach, solange es darum geht, dass wir unser Körper evoluiert sind, Produkte der Evolution sind, gibt es keine Probleme. Aber wir sagen natürlich genauso, dass unser Geist, unsere Verhaltensweisen, unsere Einstellungen auch ein Produkt der Evolution sind. Und das natürlich ist sozusagen, wenn Sie sozialwissenschaftliche Theorien haben, dann haben Sie durchaus ein Konfliktpotenzial. Da meint man einfach, dass zwar die Evolution unser Körper gemacht hat, aber dass unser wie man es verhalten, unsere Einstellungen, wenn Sie wollen, unsere Moral, Produkt unserer sozialen Interaktion ist. Und wir sagen, es ist natürlich auch der sozialen Interaktion, aber dahinter steht auch ein biologischer Prozess, zum Beispiel Verhaltensgenetik. Also wir wissen einfach, dass die Genetik einen großen Einfluss hat.
Das ist Ihr Spezialgebiet?
Das ist auch unter anderem mein Spezialgebiet, ja.
Das heißt, Sie untersuchen, wie unsere Genetik unser Denken und Handeln beeinflusst?
Ja, unter anderem auch. Nie alleine, aber immer zusammen mit Genetik, immer zusammen mit Umwelt. Beides spielt eine Rolle.
Und welche Gene sind das?
Das können Sie, Gene, wir sind davon weg sozusagen. Es gibt natürlich Gene, die haben stärkeren Einfluss, aber man nennt das mittlerweile polygenisch. Das heißt, wenn Sie anschauen, ein Merkmal, nehmen wir an jetzt Bildung, ist ja klassisch untersucht, weil Bildung gibt es einfach sehr, sehr viele Daten und es ist polygenisch, das heißt tausende Punktmutationen der DNA beeinflussen das Merkmal. Dass Sie den Bildungserfolg erreichen können, ist ungefähr, kann man sagen, zu 40% Genetik und es ist nicht ein Gen jetzt, sondern es sind tausende Gene, tausende Sequenzinformationen der DNA. Polygenisch. Also diese alte Lehre, wie man sagt hat, es gibt ein Gen für alles, ist Unsinn, sondern es ist immer über das gesamte Genom verteilt. Wir haben ungefähr so 4,5 Milliarden Basenpaare und diese Basenpaare beeinflussen alle zu verschiedenen Ausmaß ein Merkmal.
Dann stelle ich mir vor, dass es nicht so einfach ist, sozusagen das zuzuordnen oder überhaupt empirisch zu forschen, weil an was macht man es fest?
Das ist richtig, das macht mit der Statistik ist es letztendlich. Sie haben die gesamte DNA, das sequenziert man durch. Es dauert für eine Person 2 Stunden ungefähr, 2,5 Stunden, haben Sie DNA-Informationen und dann haben Sie ein Merkmal. Nehmen wir an, irgendwas, also wie gesagt, Bildungserfolg. Ja, als Sie in der Schule sind und dann machen Sie eine Regressionsrechnung und schauen, welche DNA-Informationen dieses Merkmal beeinflussen. Also es ist rein Statistik, Bioinformatik ist es.
Bioinformatik.
Bioinformatik, ja.
Das heißt, ich glaube, ich habe nachgelesen, Sie haben auch Computerwissenschaften studiert.
Habe ich auch, ja.
Informatik. Das heißt, Sie sind Informatiker und Biologe.
Ich bin nicht fertig in der Informatik, aber ich habe Biologie fertig gemacht, Informatik nebenher studiert.
Und so wird man Menschenkund. Also wird man, beschäftigt man sich dann mit Menschen.
Durch viele Zufälle bin ich zum Menschen gekommen. Ich war ursprünglich auch lange Zeit im Rektorat der Universität Wien, also Beruf beschäftigt, sozusagen als Vertreter der Naturwissenschaften. Und da hatte ich das Glück, dass ich Zugang hatte zu den Datenbanken der Universität Wien. Und da sind mir Sachen aufgefallen, die klassisch evolutionsbiologisch voraussagbar wären, wie wir es vermuten würden als Evolutionsbiologen. Das war sozusagen ein Einstieg in die Anthropologie dann.
Die Neugier.
Die Neugier, ja, die Neugier. Ich habe auch Daten ausgewertet, kann sie denn sagen, das ist ganz witzig vielleicht, ganz interessant. Die damalige Vizerektorin, Gabriele Moser, wollte von mir wissen, wie viele Kinder Frauen in der Wissenschaft haben. Hab mich hingesetzt, habe es ausgewertet, habe festgestellt, naja, umso höher der Status, umso höher in der Hierarchie, umso weniger Vereinbarkeit. Und dann habe ich zufällig Geschlecht vertauscht. Und da habe ich plötzlich gemerkt, Männer, umso höher in der Hierarchie, umso mehr Einkommen, umso mehr sozialen Status, umso mehr Kinder. Und das ist eine klassische Voraussage der Evolutionsbiologie.
Damit kommen wir zu einer der Aussagen, die Sie mir geschrieben haben, die ich sehr interessant finde. Sie schreiben, dass Partnerwahl sehr stark von Einkommen abhängig ist. Da gibt es Studien. Können Sie erläutern, was das für eine Studie ist?
Also viele Studien gibt es im Toilett. Das war die alte Theorie, die man hatte, dass in der heutigen Gesellschaft sozialer Status kaum eine Rolle spielt und dass das Einkommen keine Rolle spielt. Mittlerweile wissen wir aus allen Kulturen weltweit, dass vor allem bei Männern das Einkommen, umso niedriger das Einkommen ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann Frauen und kinderlos bleibt, dass er Schwierigkeiten hat, eine Frau zu finden. Ganz deutliche Daten aus den Vereinigten Staaten, also gleich, wo sie hinschauen, immer gleich. Und früher war es aber sicherlich so, dass der Status breiter gefächert war. Da hatten natürlich Männer, weiß nicht, Tierherden, körperliche Kraft, alles Mögliche war früher wichtig und jetzt ist es immer stärker auf Einkommen. Also, das kann man es ganz hart sagen, die weibliche Partnerwahl wurde materialistischer. Also wirklich auf Geld.
Was sagt das über unsere Sexualität?
Sexualität ist sozusagen für einen Biologen die Ausprägung, das ist was Sekundäres. Das Wichtige ist natürlich, warum geht Sexualität letztendlich um Partnerwahl für Reproduktion? Also wenn ich ganz biologisch sage, ich brauche Kinder und es muss funktionieren. Das ist ganz einfach, da kann ich zu den Frauen, es ist ganz simpel zu sagen, aus Evolution war es vollkommen klar, dass Frauen einen Mann suchen mussten oder sollten, die ihnen die Möglichkeit eröffnet hat, Ressourcen zu haben. Also wirklich, ich sage nicht wirklich von Kalorien. Das heißt, wenn Sie Jäger und Sammler sich anschauen und das war lebenswichtig für Frauen und ihre Kinder, dass der Mann einfach genug Essen zu Hause gibt. Sie hat auch Essen gesammelt und auch gejagt, Kleinwild. Und Männer haben Großwild. Und das ist einfach dieses wirkliche Suchen nach Proteinen war ganz wichtig. Und wenn die Frauen sozusagen jemanden gewählt haben, der das nicht zu Hause bringen konnte, also die Ressourcen nicht zu haben, hatten sie ein Problem für ihre Kinder und sich selbst. Und deswegen ist die Partnerwahl so wichtig. Deswegen wählen auch Frauen viel stärker als Männer aus. Also die Partnerwahl geht primär von den Frauen aus.
Also das habe ich schon gemerkt, dass die Frauen da das Kommando haben.
Absolut.
Aber was sagt das zum Beispiel über den Feminismus?
Ja.
Wie gibt es Beziehungen zwischen Genetik und Feminismus?
Hat immer versucht. Das heißt, es gibt natürlich auch Biologen oder Biologinnen, die versuchen, das zu integrieren. Wenn es um Feminismus geht, dann kann ich nur eins dazu sagen. Biologie ist ein Schicksal. Das heißt, es ist nicht so, weil wir einfach erst aus einer Biologie rauskommen, dass Frauen jetzt ewig unterdrückt sein müssen. Das ist ein Schicksal. Das ist keine Frage.
Ist nicht Schicksal.
Wir sehen es, ist ein anderes Beispiel. Wir sehen es sehr schön, wo Biologie nicht Schicksal ist. Wir sind extrem gewalttätige Spezies. Und die Zivilisation hat es geschafft, die Gewalttätigkeit einzuhegen. Genauso hat die Zivilisation geschafft, dass es eine gewisse Gleichberechtigung gibt. Und das ist nicht Schicksal, aber ich glaube, was wir glauben als Evolutionsbiologen, ganz wesentlich, dass wir unsere Evolution verstehen müssen, dass wir sozusagen auch gegensteuern können. Wenn wir jetzt als denken, okay, alles wunderbar, ich konstruiere Feminismus auf wie Genderforschung, bin ich mal ganz kritisch, auf einem weißen Blatt Papier und sage einfach, das ist so, wie ich es mir vorstelle und alles ist wunderbar, dann wird das nicht funktionieren. Ich muss natürlich wissen, wie ich bin, sozusagen, was uns im Innersten zusammenhält und warum wir so funktionieren, wie wir funktionieren. Und dann glauben wir, wird es uns belogen, dann kann ich erwünscht, dann ist nicht Schicksal. Ich weiß, okay, wir sind halt da in der Beziehung patriarchal, was auch immer, aber ich kann dagegen steuern, indem ich das einfach weiß und kann die Gesellschaft dann so vielleicht konstruieren und versuchen zu konstruieren, wie ich sie gern als gleichberechtigte Gesellschaft haben will. Aber ich muss zuerst die Biologie verstehen. Was ich nicht verstehe, da bin ich immer kritisch gegen Genderforschung, werde ich immer scheitern. Ich behaupte irgendwas und ich scheitere komplett.
Darf ich da einhaken?
Ja.
Sie sind kritisch Genderforschung gegenüber.
Ja.
Gibt es dazu ein Argument?
Ja, natürlich. Genderforschung ist nicht empirisch. Genderforschung kommt sehr stark aus der Philosophie heraus und sagt einfach Sachen. Ich kenne Judith Butler sehr gut. Ich habe Judith Butler gelesen, weil ich an Rektorat gearbeitet habe. Es ist eine reine philosophische Theorie, die natürlich keine empirischen Grundlagen hat. Und deswegen scheitert sie auch.
Daran scheitert sie.
Weil es einfach, das sind Sachen behauptet, die so nicht stimmen. Die nicht empirisch, wenn sie das anschauen, Genetik, Daten mitgetrieben, dann sehen sie einfach, das ist einfach nicht so.
Aber Sie haben gerade gesagt, dass wir sozusagen nicht determiniert sind biologisch, sondern wir haben sozusagen ein gewisses Bewusstsein, um zu gestalten.
Genau.
Das heißt, in diesem Bereich des Bewusstseins, in das gestaltet, dort würde man Feminismus ansiedeln.
Genau. Aber ich muss natürlich eins versuchen. Ich muss versuchen, wenn ich gestalten will, muss ich verstehen, wie ich bin, dass ich gestalten kann. Also wenn ich nicht schaffe zu wissen, dann behaupte ich irgendwas. Zum Beispiel, Geschlecht ist nur ein Konstrukt. Vollkommen sinnlose Behauptung. Ist einfach nicht so. Geschlecht hat durchaus biologische Grundlage. Braucht man gar nicht diskutieren. Also ziemlich starke biologische Grundlage. Aber wenn ich behaupte, Geschlecht ist ein Konstrukt, das Soziales, ja, dann möchte ich damit scheitern, weil es nicht der Realität entspricht. Wenn ich aber umgekehrt sage, ich möchte haben, dass Frauen gleichberechtigt sind, dass Frauen in der Gesellschaft sich verwirklichen können, ist was ganz anderes. Das ist eine Zieldefinition. Aber ich muss erst wissen, so unsere biologischen Grundlagen. Und dann kann ich dorthin steuern, wo ich hingehen will.
Dann sagen Sie uns ein paar so Grundlagen. Was sind ein paar biologische Grundlagen, die wir in einer Gesellschaft, die versucht, sozusagen dieses Konzept weiterzuentwickeln, was müssen wir unbedingt beachten?
Wir müssen beachten, zuerst mal die Verhaltensgenetik, dass wir nicht so frei sind. Wir müssen beachten, denken Sie an Diskussionen jetzt, politische Einstellung, wissen wir, hat eine ganz starke genetische Basis, bis zu 60%.
Ganz starke genetische Basis.
Bis zu, ob Sie links oder rechts sind, ist bis zu 55-60% Genetik. Das heißt,
wie kann man sich das vorstellen?
Wenn Sie Zwillingsstudien haben, kennen Sie vielleicht.
Zwillingsstudien.
Da haben Sie einfach Zwillingspärchen, Einäugige und Zweige Zwillinge. Und da fragen Sie ganz simpel die politische Einstellung. Bist du eher, wählst du in sehr viele amerikanische Staaten, wählst du republikanisch oder wählst du demokratisch? Was ziemlich eindeutig ist, Vereinigten Staaten. Und dann machen statistische Methoden, können Sie herausrechnen, wie hoch der Anteil der Genetik ist an dieser Einstellung. Das war bis vor 10, 15 Jahren ziemlich umstritten. Mittlerweile wissen wir durch ganz andere Methoden, durch die sogenannten Genome-wide Association Studies, dass das einfach stimmt. Beide verschiedene Methoden, die Zwillingsstudien und die Genome Association Studies, kommen zu relativ ähnlichen Ergebnissen.
Das heißt, unsere politische Haltung ist genetisch.
Auch unter anderem nicht nur, aber ungefähr zu 55%, das können Sie wirklich in Prozenten ausdrücken, 55% circa im Mittel, das kann ein bisschen schwanken, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger in der Studie, im Mittel 55% Genetik, dann haben Sie ungefähr 10-15% des Elternhaus, muss die Eltern mitgeben, und der Rest ist die ganze andere Umwelt. Was sie erleben, ihre Freunde, ihre Lehrer, ihre Schule, politische Bildung, alles Mögliche. Und das ist dann sozusagen ihre genetische Prädisposition in der politischen Einstellung.
Und was für eine Bedeutung hat das? Also es gibt eine genetische Prädisposition, das heißt, es kommt aus der Vergangenheit. Machen Sie sich auch Gedanken, was für Ursachen es in der Vergangenheit haben könnte?
Es hat wahrscheinlich, wir wissen mittlerweile, es hat wahrscheinlich das Thema, brauche ich nur, das Hauptthema ist eine Spalte, Migration. Und das dürfte sehr viel damit zu tun haben, weil wir hatten in der Evolution, wissen wir, zwei große Probleme zu lösen. Das erste Problem war, wir waren in Gruppen von maximal 150 Personen. Und dann können Sie sich vorstellen, in den Gruppen, wo man immer eine eigene Gruppe heiratet und Kinder bekommt, hat man ein Inzestproblem. Geht so nicht. Das heißt, muss das Problem lösen, dass wir mit anderen Gruppen Kontakt hergestellt haben und dann wirklich auch Leute ausgetauscht haben. Dass der Gene Flow, nennen wir das, also der Genfluss zwischen verschiedenen Gruppen funktioniert hat. Und um das zu gewährleisten, brauchen Menschen, die fremdenfreundlich sind. Sie brauchen einfach Leute, die den Kontakt herstellen mit anderen, die bereit sind, andere Gruppen zu gehen und offen den anderen gegenüber sind. Absolut, geht sonst nicht. Also ganz klar, sie brauchen einfach diesen wirklichen den Kontakt zu anderen Gruppen. Um einerseits
den Genetik. Das heißt, Fremdenfreundlichkeit sichert die Nachkommenschaft.
Sichert einfach, dass sie nicht zu inbred, dass nicht zu einfach in sich, dass sie einfach nur Verwandten, wenn sie sehr viele Verwandte heiraten haben, sie heiraten sehr in einer kleinen Gruppe, haben sie das Problem, dass Mutationen dafür auftreten, dazu führen, dass sie einfach viele Erkrankungen bekommen können, also erblich bedingte Erkrankungen. Das schützt sie davor.
Migration macht gesünder.
In dem Fall, ja. Also Austausch mit anderen Gruppen macht gesünder, haben sie Kontakt mit anderen Gruppen. Das ist die eine Seite. Deswegen haben sie wahrscheinlich fremdenfreundliche Individuen. Das waren vor allem junge Frauen interessanterweise. Die jungen Frauen sind ausgewandert. Wenn Sie anschauen, wer war migrationsfreundlich, wer sind am freundlichsten junge Frauen. Es gibt die zweite Seite. Eine Biologie kommt nicht ohne Kosten. Die zweite Seite ist, wissen wir aus den Daten, dass Begegnungen zwischen Fremden oft sehr gefährlich waren, letal waren. Wir wissen
letal, tödlich.
Tödlich, für Männer vor allem. Wir wissen vor allem aus sehr vielen Daten, aus archäogenetischen Daten mittlerweile, dass die Migrationswelle, die vor ungefähr 4000 Jahren von der Ukraine, die viele Migrationswellen, die Indoeuropäer, würde man sagen, die Germanerkultur, dazu geführt, dass praktisch alle ansässigen männlichen Genomen ausgerottet wurden. Es gibt keine ansässigen Genome von den Männern, die ursprünglich in Europa gelebt haben, die Ackerbauer und Viehzüchter, sind komplett verschwunden.
Was für Genome haben wir?
Wir haben männlich, von Frauen haben wir beides, von X-Chromosomen kommen von beiden, von den Ackerbauern und Viehzüchtern, die schon da waren, aus Anatolien. Wir haben Genome von den Jäger und Sammler, die schon viel früher da sind. Und wir haben Genome von vor allem männliche Genome, Y-Chromosome, die kommen von den Einwanderern vor ungefähr 4000 Jahren aus der Ukraine.
Wir sind eine Mischung aus Anatolien und Ukraine.
Und Jäger und Sammler, die sind schon seit 30.000 Jahren. Im wenigsten Jäger und Sammler, aber die ukrainische, wir sagen mittlerweile Invasion dazu, vor allem die waren männlich getrieben, es waren 14 Männer zu einer Frau ungefähr, können wir genetisch feststellen, hat dazu geführt, dass alle männlichen Genome verschwunden sind in Europa zu der damaligen Zeit. Das heißt, es sind keine übergeblieben.
Verschwunden, sind sie weggelaufen oder gestorben?
Nein, ja, gestorben. Wir wissen es nicht. Versklavt, umgebracht, wir wissen es nicht. Wir finden da sehr viel, wenn sie Massengräber ausgraben als Archäologe, dann finden sie sehr, sehr viele, vor allem, sie finden kaum junge Frauen drinnen, sie finden vor allem Männer. Und die dürfte wahrscheinlich zu Opfer gefallen sein. Und das ist die zweite Seite. Sie müssen fremdenfreundlich sein, um den Austausch zu bewerkstelligen, um Kultur und Gene auszutauschen. Auf der anderen Seite müssen sie vorsichtig sein, weil Migration war für Männer teilweise sehr gefährlich. Und das sehen sie überall. Wenn sie in die USA gehen, also die Europäer, die ausgewandert sind in den Vereinigten Staaten, also in die beiden Amerikas, ist genau das Gleiche passiert. Die indigene Bevölkerung wurden vor allem die Männer umgebracht. Da gibt es viele weniger Genome. Und die beiden Seiten, da sehen Sie, ist die evolutionäre Herkunft wahrscheinlich, warum es sinnvoll war. Da fällt mir Laokoon ein. Denken Sie an Laokoon.
An was?
Laokoon. Laokoon, wenn Sie noch wissen, die berühmte Statue da, wie Laokoon sagt, der Priester in Troja, ich fürchte selbst in der Nähe, wenn sie Geschenke bringen. Das ist die eine Seite, das ist die Angstseite. Die andere Seite ist, ich brauche den kulturellen Austausch, ich brauche den genetischen Austausch. Und die beiden Sachen waren evolutionär extrem wichtig. Und die widerspiegeln sich nicht nur in dieser Links-Rechts-Einstellung. Links eher offen zu Fremden, offen zu Neuen und rechts, vorsichtig, pass mal auf, es ist gefährlich. Und beide Seiten haben recht. Das ist das Problem.
Das heißt, wir haben heute einen sehr alten Konflikt toben.
Absolut. Einen jahrtausendalten Konflikt. Wir werden sicherlich sehen können in der ganzen Vorzeit, also meine Kollegen, der Ron Binhasi und David Reich, also in den USA, die diese Daten auswerten, finden dieses Muster überall. Sie finden überall Migrationswellen, vor allem wenn sie männlich dominiert waren, haben sie Ängste ausgelöst, waren tatsächlich wirklich letal und gemischte Migration war viel weniger Problem. Also deswegen denken Sie jetzt an die Ukraine, die vielen Frauen und Kinder, gar keine Reaktion, überhaupt nichts bei uns. Wenn Sie ja denken an die an sehr männlich dominierte Migration aus dem Nahen Osten, emotionale Reaktion. Und ich sage, das ist nicht der Islam, unserer Meinung nach, sondern das ist die männlich dominierte Migration, die Angst macht. Wenn lauter Muslime, Frauen gekommen wären, wäre es vollkommen gleichgültig gewesen.
Also Frauen dürfen Männer, das ist immer
genau,
vorsichtig.
Weil sie Angst macht. Weil sie Männer natürlich tatsächlich historisch einfach dazu geführt haben, dass ganze Populationen, männliche Populationen ausgestorben sind. Also das ist so die beiden Sachen, die beiden. Und wenn sie das verstehen, dann verstehen sie den Konflikt jetzt. Und wir glauben, ihn ziemlich gut zu verstehen. Die Lösung ist Kompromisse. Die Lösung ist einfach nicht nur junge Männer. Die Lösung ist Migration, ja. Aber die Migration von jungen Männern werden sie nie dazu führen, dass sie wirklich akzeptiert wird. Niemals. Wird nicht funktionieren. Was wir jetzt erleben, ist genau das, was wir, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt ohne, was auch Kollegen und ich vor 2015, 2016 so vorausgesehen hätten, dass das passieren wird, wie es jetzt passiert.
Eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Ich heiße Gabriel Diakowski und gründe die Geschichte unserer Zukunft als Plattform für einen offenen und ehrlichen Dialog zu unserer Zukunft in Europa. Einen Dialog zwischen den Grenzen, Disziplinen und Generationen. Auf www.dguz.at, DGUZ steht abgekürzt für die Geschichte unserer Zukunft, finden Sie drei unterschiedliche Abo-Modelle. Vielleicht passt Ihnen ja eines. Die Geschichte unserer Zukunft lebt von Ihrer Unterstützung. Ich freue mich über jeden Abonnenten und jede Abonnentin. Vielen herzlichen Dank und zurück zum Interview. Gibt es auch Genetik zu Kreativität? Also gibt es sowas wie, kann man Kreativität auch in den Genen erkennen? Gibt es da Studien?
Gibt's, das Problem ist dabei, Intelligenz gibt es sehr viel, Kreativität gibt es viel weniger, weil Kreativität so extrem schwer zu messen ist. Das ist nicht das Problem der Genetik, das Problem des Messens. Wie messen Sie Kreativität? IQ ist auch sehr umstritten, also muss man vorsichtig sein. Wenn Sie IQ messen, ist nicht viel, aber es ist irgendwie noch fassbarer. Kreativität, unglaublich schwer zu messen, deswegen gibt es wenig dazu. Das hat wahrscheinlich sicher einen genetischen Hintergrund, keine Frage. Wir wissen zum Beispiel, dass Sie, wenn Sie, denken Sie Asperger, an Asperger-Leute, dass die kreativer sind, aber das sind eher so solche Schlaglichter sind das. Aber Asperger hat einen starken genetischen Hintergrund, wahrscheinlich hängt es zusammen. Nur, es ist so schwer zu messen, das Problem.
Also, aber ist nicht alles, was irgendwie mit dem Geist zu tun hat oder mit Sozialwissenschaften, schwer zu messen?
Ja, natürlich ist schwer zu messen.
Also sind da Erfolge in Aussicht?
Ja, politische Einstellung ist schön zu messen. Das können Sie zum Beispiel schön messen. Das ist
deswegen, da gibt es auch nur ein, zwei. Also
ja, und es gibt noch andere Sachen. Wenn Sie eben fragen Sie für Migration, gegen Migration, für freie Sexualität, gegen, da haben Sie so ein ganzes Bündel von Sachen, da können Sie sehr schön messen. Bildung können Sie auch leicht messen. Einkommen ist leicht zu messen. Ja, andere Sachen sind schwer zu messen. Also da müsste man sozusagen als von der Kreativitätsforschung Definitionen geben, was Kreativität ist. Wenn man dies definieren könnte, könnte man es wahrscheinlich auch genetisch irgendwie messbar machen.
Kann man denn Spiritualität genetisch, gibt es da irgendwelche Beziehungen? Kann man da was untersuchen?
Ja, natürlich. Das gibt es sehr, auch wird Finster, das gibt es etliches. Es kommen die ersten Shiva-Studien raus. Das heißt, sie haben eine größere Präexposition für Spiritualität. Was ist Spiritualität? Ich fühle mich geborgen, jemand wacht über mich, Leben hat einen Sinn, Schicksal und all diese Sachen. Es ist spirituell, das ist weniger so einen konkreten, institutionalisierten Gott, sondern einfach.
Institutionalisiert, also.
Weniger institutionalisiert, sondern wirklich, ich glaube, ich fühle mich geborgen. Ich fühle mich wohl. Da haben sie genetische Grundlage von ungefähr bis zu 50%. Während die andere Religiosität, das ist eher die männliche, das ist die weibliche, ist eher die spirituelle, sagt man immer nur. Die männliche Religiosität ist eher die formale, ich gehe in die Kirche, ich zeige, ich dazugehöre zu meiner Gruppe und ich dokumentiere es, indem ich in die Kirche, in die Moschee, in die Synagoge gehe. Das ist nicht genetisch weniger stark präsentiert.
Ich finde es sehr interessant, dass Sie im Zusammenhang mit Spiritualität von Emotionen sprechen. Sie sagen geborgen fühlen.
Ja, genau.
Wir neigen dazu, also wenn Spiritualität ins Spiel kommt, zu diskutieren. Ja. Es geht dann auf den Verstand, stimmt's nicht, gibt's Gott, gibt's nicht. Man ist schnell in solchen verhärteten Diskussionen. Warum sprechen wir nicht über Emotionen und Spiritualität?
Es ist Emotion.
Anthropologisch wäre es interessanter.
Ja, ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Könnte man sprechen, natürlich. Man könnte sagen, es ist Spiritualität, ist eine Form der Emotion.
Also es erfüllt ja offensichtlich wirklich wichtige Funktionen.
Es erfüllt wichtige Symptome. Die brechen auch weg. Das sehen sie auch sehr schön, dass das Bedürfnis da ist. Und deswegen geht es in sehr viele Ersatzreligionen. Von Sekten bis über diese extreme Moralisierung. Ich meine, für mich ist es ganz ehrlich, Vogue ist für mich auch eine Form,
Vogue, eine Form
einer Präreligion. Es hat Pre-Religion.
Pre-Religion.
Ja, es hat religiöse, diese extrem moralische Bewegtheit. Das hat schon religiöse Komponente, ganz schief. Hat religiöse Züge, weil es einfach moral, also sehr stark moralisch aufgeladen ist. Und deswegen hat es, das ist ein Bedürfnis. Ich glaube, Bokus ist ein Zeichen, dass es ein Bedürfnis gibt für Religion, Religiosität, Spiritualität. Es äußert sich dann, und was sehr moralisch ist und sehr moralisch aufgeladen hat, durch dann geht dann nicht die Religion. Weil die Präexposition ist da. Wir haben sozusagen genetische Präexposition für Religion. Und da gibt es immer Strömungen einfach, die das einfach leben wollen. Und diese ganz starke moralische Aufgeladenheit ist für mich einfach, nennt ein Kollege von mir das genannt, eine säkuläre Religion. Ich glaube, das hat der Herr Joseph Henrich. A secular religion.
Sie beschäftigen sich auch mit der Evolution von Religion. Beginnt, was ist Religion für einen Anthropologen?
Also Religion für einen evolutionären Anthropologen ist, also wenn man sich an Naturvölker denken, an Stammeskulturen, ist es sehr vielfältig. Naturvölker sind sehr kleine Götter. Das heißt, das sind Ahnengötter, das ist der Bach, der Fluss, die Tiere. Da gibt es keine großen Götter. Aber es ist wirklich so die spirituelle Natur. Es ist sehr spirituell. Die Natur ist herum, meine Ahnen besänftigen mich, die helfen mir. Tiere, die muss ich auch besänftigen. Und dann kann ich einfach vielen kleinen Götter, also tausende kleine Götter. Das ist fast alle Naturvölker. Man ist Animist. Die kennen eigentlich kaum große Götter wie wir.
Dann, ist das nicht eine Überlebensstrategie?
Natürlich, selbstverständlich. Absolut. Hundertprozentig.
Ist das kreativ?
Ja, teilweise sicher. Definitiv kreativ. Religion ist definitiv kreativ, sicher. Natürlich.
Das ist ein schöner Satz. Religion ist kreativ.
Definitiv. Hundertprozentig. Es macht kreativ. Es liefert Ihnen kreative, nicht empirische, aber kreative Erklärungen, wie die Welt funktioniert. Das macht Religion. Bei den Naturvölkern. Und später passiert was ganz anderes, was sehr faszinierend ist. Das nennen wir Big God. Die großen Götter. Und das ist Grund, die großen Götter, Islam, Judentum, Krieg. Geht auch genauso, Ostasien, haben sie genauso den sehr starken, also man sieht, den Hinduismus, ist ja auch letztendlich wieder, aber große Götter. Was passiert da? Die Theorie schaut folgendermaßen aus. Wir haben die ersten großen Stadtstaaten. Das sind Menschen aus verschiedenen Stammeskulturen, Ethnien, zusammengezogen in große Städte. So. Jetzt hatten die ganz verschiedene Regeln, ganz verschiedene Glauben, keine Polizei, nichts, gar nichts. Und trotzdem müssen sich die irgendwie wohlverhalten, müssen kooperieren, weil die müssen irgendwie zusammenarbeiten. Ich kann jetzt eigentlich den Nächsten dann, weil der andere Stamm ist, über den Kopf hauen, umbringen oder jemand vergewaltigt, sondern ich muss irgendwie kooperieren. Und da scheinen die, an dem Zeitpunkt kommen die großen Götter. Ich habe keine Polizei, ich habe keine Justiz, aber ich kann sagen, du verhält dich so, dass Gott schaut auf dich. Gott sieht alles, was du machst. Und deswegen bist du auch jenseits bestraft dafür, wenn du dich nicht so verhältst, wie du dich verhalten sollst. Und das ist die Theorie von den großen Götter in die Menschheit kommen dann. Wir wissen auch, zu dem Zeitpunkt, da verändert sich auch in der DNA einiges. Wir verstehen es noch nicht ganz, aber es dürfte viel mehr Kooperation über große Gruppen hinweg. Weil sie haben eine Kooperation nur in Kleingruppen, 150 Personen, und plötzlich 1000, 2000 Leute, die kooperieren, die friedlich zusammenleben.
Darf ich das auf den Punkt bringen?
Ja.
Die Götter haben die Funktion, Menschen zur Kooperation zu bewegen. Größere Gruppen.
Genau, die großen Götter, die später kommen, in den Stadtstaaten, Mesopotamien, Ägypten, Judentum, Islam oder auch genauso römische
Welt. Es geht um Kooperation.
Genau, um Kooperation, ganz genau. Um friedliches Zusammenleben von sehr verschiedenen Menschen. Beim Naturvölker haben sie oft das Phänomen, wenn sie dann denken, dass Mensch bezeichnet den eigenen Stamm. Die anderen sind auch irgendwie Menschen, aber nicht so wirklich noch. Aber, und dann kommt plötzlich diese Universalität, des Universalismus, den wir in der Philosophie nachher haben, der kommt dann mit der Religion in die Welt. Das ist genauso, der Gegenüber ist auch ein Mensch und der ist vielleicht eine andere Religion gehabt und ich vereinige den mit einer gemeinsamen Religion. Und ein Gott, der darüber wacht, dass ich die Regeln einhalte.
Das klingt verdammt positiv.
Ja, ist es auch. Hat einen Nachteil, großen Nachteil. An die Grenzen der Religion. Sie haben die Konflikte, große Gemeinschaften, die arbeiten zusammen, die kooperieren, aber natürlich an den Grenzen der Region, wo die anderen Regionen sind, da haben sie die Kriege, da haben sie Auseinandersetzungen. Kennen Sie, was mich immer fasziniert, das wunderschöne Beispiel, die Abschiedspredigt von Mohammed?
Die Abschiedspredigt von Mohammed? Nein.
Das ist das Schönste, was am besten illustriert, ich kann es leider nicht ganz wiedergeben, Mohammed sagt, ist, ob du jetzt Araber bist, ob du weiß oder schwarz bist, es ist vollkommen gleichgültig, solange du in der Gemeinschaft Allahs bist, bist du aufgenommen. Das heißt, Mohammed sagt mit alle ganzen Ethnien, alle ganzen kulturellen, alle ganzen Rassenkonflikte, das ist vollkommen gleichgültig. Wenn du Muslim bist, dann gehörst du dazu. Und er bildet aus einer kleinen Gemeinschaft eine große Gemeinschaft. Das Letzte, ich kann es nicht genau wiedergeben. Ich habe es übersetzen lassen mir von Islamwissenschaftlerinnen. Interessant. Und er sagt genau, illustriert er. Er macht aus kleinen, fragmentierten Gemeinschaften eine große Gemeinschaft. Das ist das Positive, das Negative ist. Wehe dem, der nicht dazugehört, bei allen Religionen. Sie wissen, Religionskriege fangen dann an, wo man nicht dazugehört, dann an den Grenzen wird's kritisch.
Also wir haben ja jetzt auch ähnliche Probleme, oder? Wir haben sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Wir kommen irgendwie nicht zusammen. Brauchen wir eine neue Religion?
Ja, das wird schwer.
Oder sollten wir eine alte revitalisieren? Das wird ja jetzt versucht. Also es ist ja jetzt...
Ich weiß. Ja, es ist halt die Frage. Ist halt die Frage, wie sehr spalten die? Das ist die große Frage des neuen Religionen. Wie sehr spalten die? Einigen tun sie nicht. Also sie haben nicht so ein gemeinsames Bewusstsein, sondern sie machen halt wieder ein Segment der Gesellschaft auf. Ist die Frage, ich kann es echt nicht beurteilen, wie gut das wird.
Ob
das
jetzt naja, sie versuchen sozusagen eine Gruppe zu bilden, oder? Diese gemeinsame Gruppe.
Genau,
und,
genau.
Und jetzt ist das irgendwie halt geplatzt.
Das gibt es noch und die grenzt sich halt ab. Ich habe halt wirklich Bewegungen, die halt dann sehr moralisch aufgehören sind, dagegen und dafür. Und das ist wahrscheinlich was immer so bei stehen vor Religionen. Aber die großen institutionalisierten Religionen, wie Christentum, Judentum, Islam, haben es halt geschafft, irgendwann breite Gesellschaftsschichten zu vereinigen. Mir fällt immer ein dazu, ich weiß nicht, bin kein Theologe, muss ich mal aufpassen, aber denken Sie dran, die katholische Kirche hat einerseits Opus Dei, würde ich als rechts bezeichnen, durchaus, und die Caritas, wie ich als links bezeichnen. Und die beiden existieren in einzigen Organisation. Und diese neuen charismatischen Bewegungen, wie Vogue und so weiter, die sind eher immer eine Richtung. Ganz stark.
Links.
Links, genau.
Jetzt fehlt einfach der rechte Flügel.
Ja, oder vereinigen. Ich glaube, es vereinigt. Deswegen ist die Frage, ob das gut tut an der Gesellschaft, weil es einfach wirklich zerreißt die Gesellschaft. Schwer zu sagen. Ich weiß.
Gut, also wir sprechen ja auch über die Geschichte der Zukunft. Mhm. Können Sie sich vorstellen, dass wir vor einer neuen Menschheit stehen?
Ja, wenn man den Transhumanisten glaubt, wie Elon Musk oder der Peter Thiel, dann ja, ist das Ziel von denen. Das ist das Ziel, dass sie dann, das ist natürlich sehr dystopisch, die Evolution in die Hand nimmt und einfach die Menschen neu zusammensetzt und nach eigenen Wünschen einen neuen transhumanistischen Mensch kreiert. Ja. Kann man, ich weiß nicht, was geht. Aber die kann man durchaus.
Aber diese Leute brauchen auf jeden Fall ihre Daten.
Nein, meine, aber die Daten der Genetik, natürlich brauchen sie die, selbstverständlich. Obwohl es gibt auch andere.
Das heißt, sie könnten im Prinzip beurteilen, ob es tendenziell möglich ist, weil sie haben ja die Empirie.
Also prinzipiell, ich sag's mal so, es gibt eine philosophische Theorie dahinter, sagt einfach, werden wir so weit sein, dass wir komplett verstehen, wie wir aufgebaut sind. Sagen, mache ich nein, andere sagen ja. Ich sag, ich weiß nicht. Kann ich nicht beurteilen. Entzieht sich mir. Aber natürlich können wir, wissen es noch nicht, aber natürlich bei einfachen Sachen, denken Sie an Courier Huntington zum Beispiel, Feitstanz, also diese schreckliche Erkrankung. In ein paar Jahren werden wir sicherlich das komplett wegschneiden können. Das sind ein paar Punktmutationen auf dem Chromosom 4, glaube ich. Die schneiden wir weg und dann gibt es die Krankheit nicht mehr, existiert sie nicht mehr. Das ist was sehr Einfaches. Alle Sachen sind komplexer. Aber natürlich ist vorstellbar in Zukunft, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, wenn man mehr versteht, wie es funktioniert, dass wir tatsächlich editiert Sachen und dann Leute einfach umbaut. Das ist möglich. Nur, das ist jetzt Science Fiction. Wenn sie jetzt hergehen würden, ich würde zum Beispiel sagen, wie mache intelligente Babys. Naja, das können sie probieren. Wir wissen ungefähr schon, wo die Punktmutationen die Intelligenz fördern. Aber wir wissen nicht die Querbezüge. Das bedeutet, wenn ich jetzt intelligente Babys mache, haben die vielleicht mehr Krebs, haben die vielleicht mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind vielleicht psychisch krank. Wir wissen es nicht.
Das heißt, weil das natürlich systemisch funktioniert und wir das nur isoliert betrachten.
Weil es komplett zusammenhängt. Pleiotropin nennt man es in der Genetik. Das heißt, es ist so, dass viele Gene ein Merkmal beeinflussen. Und ein Merkmal beeinflusst viele Gene. Das ist die Pleiotropie, nennt man das. Und das heißt, das ist neu. Aber ob das möglich ist, kann es sein, dass es möglich ist, durchaus. Durchaus möglich, dass das in einer, weiß nicht, 50, ich habe keine Ahnung, möglich ist, dass man wirklich die Evolution in die Hand nimmt und uns, Evolution 2.0, der Ray Kurzweil nennt das Evolution 2.0, die Transhumanisten, Evolution hat es weit gebracht, wo wir jetzt sind. Und jetzt kommt der nächste Moment, wo wir die Evolution selbst in die Hand nehmen.
Macht Ihnen das mehr Angst oder mehr Hoffnung? Oder macht es Ihnen Spaß?
Spaß. Auch Hof. Ich sage mal Juristen, ich halte gerade Vorlesungen bei den Juristen, wo es um ähnliche Themen geht. Ich sage einfach, wir müssen einfach, es ist sinnlos zu sagen, das machen wir nicht. Das ist total sinnlos. Aber wir müssen festlegen, was wollen wir nicht. Das muss festgelegt werden. Aber zu sagen, wie bei der Biotechnologie, keine Gentechnologie, das ist Unsinn. Das wird nicht funktionieren. Weil da kommt das erste Eltern und sehen, mein Kind ist krank, das kann schwer erkranken, wird sterben. Und dann müssen sie als Arzt sagen, dürfen wir nicht, das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss festlegen in einem Prozess, was will ich haben an zukünftiger Gentechnologie und was will ich nicht haben.
Die Frage ist, wer soll das entscheiden? Viele Menschen haben einfach nicht mal Zeit, über die einfachsten Sachen nachzudenken. Das sind hochkomplexe Fragen, ja, dazu, da braucht man sehr viel Abstraktionsvermögen auch. Ja. Auch das mal zuzulassen, emotional, ja. So, okay, wir gestalten uns jetzt selbst. Das ist ja kein leichtes Unterfangen.
Das ist ein Riesen.
Wer soll das entscheiden?
Da wird man im Moment, ist die Gesellschaft nicht reif dazu, das zu entscheiden. Im Moment ist es weit davon entfernt.
Also die Herren da im Silicon Valley, die wollen das so schnell wie möglich.
Die planen das natürlich, die sind dahinter und das, und aber ja, irgendwann wird man sich zusammensetzen müssen, breit und schauen, was will ich davon und was will ich nicht haben. Das wird passieren irgendwann oder nicht passieren. Vielleicht wird es auch einfach passieren. Kann auch passieren, dass einfach irgendjemand das machen wird. Kann auch passieren.
Ich glaube, das eher.
Kann auch sein.
Das ist so amerikanischer Individualismus.
Kann auch sein, natürlich.
Kommt einer mit der ChatGPT des Transhumanismus und dann machen wir was Neues.
Genau, so. Die Gentechnologie geht jetzt eh zusammen mit der KI. Also es gibt ganz starke Querbezüge. Weil sie können natürlich genetische Daten viel schöner und viel schneller mit KI auswerten als mit den klassischen Methoden.
Also Gedanken an die Zukunft der Menschheit machen Ihnen Spaß?
Ja, definitiv. Ich bin Science-Fiction-Fan.
Sie sind Science-Fiction-Fan?
Ja, absolut.
Natürlich. Haben Sie da vielleicht eine Geschichte oder ein so ein Menschenbild der Zukunft vielleicht zum Abschluss?
Menschenbild der Zukunft?
Ist es ein Mensch-Tier? Ist es ein fliegender Gott-Mensch?
Nein, mich fasziniert. Ich bin ein großer Fan von Stanislaw Lem. Also das sind die Lemmschen Schichten. Also ich bin da ganz stark in Lem verwoben für sein Menschenbild. Also das geht nicht, kann nicht so sein Tier, aber wirklich das Bild von Lem und seine Zukunftsvisionen, die faszinieren mich einfach. Das ist sozusagen wirklich, das spricht mir am meisten an, würde ich mal sagen.
Haben Sie da ein Bild? Können wir ein Bild kurz beschreiben? Also so dieser Mensch der Zukunft, wie sieht der aus? Was kann er? Oder irgendwie so eine Charakteristik vielleicht, das ein bisschen Spaß macht?
Was kann er? Für mich als Naturwissenschaftler, er ist hochrational. Das ist ein Lem, das sitzt beim Lem durch. Er ist sehr rational. Er ist auch emotional, aber er ist vor allem rational. Sehr rational. Das würde ich sozusagen als Vision für Naturwissenschaften, sehr rational. Das wäre für mich das kann er. Sehr rational zu überlegen und sehr rational Entscheidungen zu treffen, weitläufende Entscheidungen zu treffen und weniger emotional. Das ist auch ein Bild von Lem, was ungefähr, wenn man das.
Bleiben wir auf der Erde oder fliegen wir ins All?
Fliege ins All natürlich.
Ist lustiger dort, oder?
Ja, da bin ich sogar, muss ich sagen, sehr für die Transhumanisten. Leben hat bisher alles erobert. Leben hat das Land erobert, das Wasser erobert. Naja, warum soll es den Weltraum mit all erobern? Und irgendwann nicht mit der Maske ist das sicher extremer, mit planetaren Spezies, aber es ist logisch. Es ist ganz logisch.
Wenn Sie Sie müssten ja als Genetiker, Anthropologe eine Gruppe auswählen. Also ich meine, wir können nicht alle fliegen. Ja. So große Raumschiffe wird es nicht geben. Es muss ja eine Gruppe vorausfliegen. Wem würden Sie da reinsetzen? Damit der Genpool passt.
Ja, möglichst ganz einfach. Also möglichst vielfältig wäre das natürlich. Das ist eine kleine Gruppe.
Also ist ein Multikulti-Raumschiff.
Es werden, wenn Sie mich noch Genetiker fragen, wären es natürlich Leute, weil sie haben ein Bottleneck, das sind 300 Leute, mehr werden es nicht sein. Und das ist nicht besonders gut, dass sie besonders vielfältig sind, weil sonst haben sie genau diese Inbreeding-Effekte. Das wäre ganz simple Antwort, ganz mechanistische Antwort eines Genetikers.
Müssen Tiere auch an Bord?
Naja, einige, um das zu besiedeln, wahrscheinlich schon. Also müssen ein paar, wenn wir schon brauchen.
Das ist ein fliegender Arche Noah?
Das wäre ein fliegender Arche Noah, ja. Aber wie gesagt, das ist immer sehr in Science-Fiction. Sehr, sehr in der Science-Fiction daran.
Gut, vielleicht schaffen wir es ja, vielleicht sind wir da auch auf diesem Boot.
Ja.
Vielen Dank für das, Interview und
sehr gerne.
Danke. Ich hoffe, wir konnten Sie inspirieren und bis zum nächsten Mal.